Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu unserem wöchentlichen Webcast. Herzlich willkommen aus Frankfurt. Mein Name ist Katrin Karnett und ich frage jetzt mal hier, ob mein Kollege Tom Steininger sich eingewählt hat aus Amerika, der sich heute aus Amerika hier zuschaltet. Aber ich glaube, bei ihm ist die Technik noch etwas am Haken, aber er schreibt mir hier gerade ein E-Mail, er wird sich jeden Moment einwählen. Ja, ich begrüße euch, Sie alle recht herzlich heute zu der dritten Folge unseres Themas zu den drei Gesichtern Gottes oder auch die drei Perspektiven Gottes, über die Andrew Cohen und Ken Wilber Anfang Mai in einem gemeinsamen Online-Seminar gesprochen haben, sehr ausführlich darüber geredet haben, auch sehr ausführlich darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, dass wenn wir in unserer Bewusstseinsarbeit und in unserer spirituellen Entwicklung den nächsten Schritt gehen wollen, wir hier diese Multiperspektive auf Geist und Spirit nicht nur theoretisch verstehen, sondern auch erfahrbar, erlebbar machen können und hier wirklich tiefe Erkenntnis darüber bekommen, was diese drei Gesichter Gottes sind. Und was ich höre, ist, dass mein Kollege Tom jetzt auch hier sich zugeschaltet hat. Hallo Tom.
Ja, hallo. Kannst du mich hören?
Ja, sehr gut.
Schön.
Ich weiß nicht, ob du schon meine Einleitung kurz mitgehört hast.
Ich habe jetzt das Ende mitgehört und wir haben ja vorher schon ein wenig darüber gesprochen. Und ich finde es einfach jetzt spannend, nachdem wir die letzten paar Mal über die Gotteserfahrung wirklich aus ganz anderen Perspektiven gesprochen haben, nämlich wirklich so dieses absolute Loslassen von dem, was in der Meditation passiert. Und diese in Beziehung sein zum Absoluten, was wir das letzte Mal angesprochen haben, dass wir jetzt wirklich eine dritte Dimension hier aufreißen mit dem dritten Gesicht Gottes, nämlich eine Möglichkeit, es anzusprechen, wäre, Gott in der Schöpfung zu sehen. Und vielleicht, wenn ich so ein paar Gedankengänge auch nochmal aufgreife von dem, was wir vorab ja auch kurz angesprochen haben und was ja auch Ken in dem Webseminar angesprochen hat. Es fängt mit solchen einfachen Erlebnissen an wie Naturmystik, dass man draußen in der Natur steht und einfach die Grandiosität von Natur erlebt und das nicht nur einfach so eine Erfahrung ist, sondern das hat etwas wirklich Göttliches. Da ist etwas, was einem zutiefst erschüttert in dieser Naturerfahrung. Aber es ist keine Erfahrung von das ist jetzt alles eins mit mir, oder es muss nicht diese Erfahrung sein. Es kann auch zu dieser Erfahrung kommen. Aber es ist kein Primär, es ist eine Erfahrung, wie grandios die Schöpfung ist, wie grandios dieser Sonnenaufgang ist, wie grandios dieses Naturpanorama ist.
Ja.
Einfach zu sehen, dass das eine Erfahrung ist, die, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, eine Ist-Erfahrung ist. Ich sehe etwas, das ist, und ich sehe es nicht getrennt vom Absoluten.
Genau. Und vielleicht einfach, um da anzuschließen zu dem, was du sagst, wir reden ja jetzt schon über die Erfahrung, die wir dazu machen. Und es einfach auch so stehen zu lassen, als diesen Event selbst, als das, was da ist, als das, was da in der Natur passiert. Also Ken Wilber beschreibt es einfach als dieses große S, dieses große System.
Genau. Und dann auch zu sehen, dass das wirklich auf den verschiedenen Sphären passieren kann. Das deutet Ken ja auch in dem Gespräch ein bisschen an. Und in seinen Büchern geht er dann noch mehr dazu ein, dass diese Es-Erfahrung natürlich auf verschiedenen Ebenen möglich ist. Also diese Es-Erfahrung kann eben, wie wir gerade angesprochen haben, eine Erfahrung des Natürlichen sein. Aber sie kann ganz genauso, das ist etwas, wozu natürlich speziell jemand wie Ken Wilber einen guten Zugang hat, es kann die Erfahrung eines philosophischen Systems sein. Wenn man zum Beispiel so etwas wie Hegel liest, Schelling liest. Und im Lesen dieser grandiosen geistigen Welten, die sich hier auftun, mit etwas in Berührung kommt, was wirklich transzendente Qualität hat. Und zu sehen, wow, das ist nicht von dieser Welt oder nicht nur von dieser Welt.
Ja.
Und zu sehen, das ist jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Es ist nicht die Natur, es ist wirklich Geist, um ein schönes deutsches Wort hier zu nehmen. Aber es ist trotzdem die Erfahrung des Göttlichen in dieser Perspektive, die wir uns heute näher anschauen.
Also worüber wir ja reden, wenn wir von der Es-Perspektive reden, sind es Systeme, sind es Zusammenhänge, was eine ganz andere Erfahrung ist als die, die wir beschrieben haben zu dem ersten Gesicht Gottes, wo es einfach der Seinsgrund war, das große Ganze, in dem es keine Evolution gibt, keine Entwicklung, dem, was jede Schöpfung zugrunde liegt, der Urgrund von allem, dieses große Nichts.
Mhm.
Eine ganz andere Erfahrung, über die wir heute ja reden, wenn wir reden darüber, über die Zusammenhänge, Entwicklungszusammenhänge, dass das Göttliche etwas ist, was in Entwicklung ist.
Ja. Das ist dann noch ein zusätzlicher Aspekt, den Endokron einfach sehr stark reinbringt, weil das auch sehr stark einfach Endos Ansatz oder Endos Erfahrung dieser dritten Person Gottes ist. Das ist Gott als, wie du es angesprochen hast, dieses System, wenn man das so nennen kann, dieser großen evolutionären Entfaltung. Und jeder, der Endo sprechen gehört hat in den letzten Jahren, werden wahrscheinlich auch diese Emphase gehört haben, wo Endo wirklich davon spricht, wie wir durch unsere Erkenntnis und eben auch durch unsere wissenschaftliche Erkenntnis entdeckt haben, dass es diesen einen riesen Werdensprozess seit 13,7 Milliarden Jahren gibt, der als einen, wenn ich dem Höhepunkt in dieser inkarnierten Dimension unser menschliches Bewusstsein hat, wo sich diese Evolution und wenn man sieht, was das für ein grandioser Prozess ist von dem, was mit dem Urknall angefangen hat, von der Entstehung der Subpartikel, der Partikel, der Atome, der Moleküle, der Galaxien bis zu dem Leben auf unserem Planeten, und der Entwicklung von immer höheren Formen von Bewusstsein auf diesem Planeten, dann kann man sehen, wow, da ist ein gigantischer Prozess, der nicht getrennt ist vom Urgrund des Seins, der nicht getrennt ist von der Göttlichkeit selber. Und das ist eine ganz spezifische Erfahrung, die eine andere Erfahrung ist, wie du richtig angesprochen hast, als die Meditationserfahrung.
Ja, und eins, worüber Andrew ja auch sehr viel spricht, ist, er benennt es eben diese zwei Aspekte des Bewusstseins, Sein und Werden, und wir ja jetzt über den Aspekt des Werdens sprechen. Und durch das, was wir letzte Woche gesprochen haben, die Du-Perspektive, eben noch die Perspektive dazu kommt, dass Gott etwas ist im Gegenüber, indem man Hingabe erfährt oder auch übt. Und was ich auch in dem Zusammenhang sehr spannend finde, ist einfach die unterschiedliche Erfahrung, die man macht. In dem einen, in der Erfahrung des Seins, ist ja die absolute Stille. Man ruht, man findet zu sich selbst in seiner absoluten Tiefe. Alles Wollen, alle Wünsche drängen, gehen in den Hintergrund. In der Du-Perspektive ist man überwältigt von der Ehrfurcht vor dem, was höher ist als unser Menschsein. Und in dieser Es-Perspektive, da ist diese unglaubliche Kraft, leben zu wollen, Ausdruck von diesem Teil Gottes sein zu wollen. Ich weiß nicht, kannst du sicher nachempfinden.
Absolut, wobei natürlich dieser Ausdruck, dieses Leben zu wollen, schon eine Reaktion drauf ist.
Mhm.
Würde ich sagen, es ist schon eine Reaktion darauf, auf die Erfahrung dieser Grandiosität von dem, was da ist. sehen, wow, dieser gigantische Prozess des Werdens, den gibt es ja wirklich, der ist real und ich bin Teil davon. Und dann wirklich ganz bewusst und aktiv Teil davon sein zu wollen, das ist dann diese Reaktion, die du gerade angesprochen hast.
Ja, stimmt, das ist gut, diesen Schritt nochmal zurückzugehen, was du eben beschrieben hast, die Erkenntnis, nicht getrennt von diesem Prozess zu sein. Denn wenn wir erkennen, dass wir nicht getrennt sind von Gott in der ersten Perspektive und dass alles nur Perspektiven oder Gesichter Gottes sind und es ja nur ein Göttliches oder ein Absolutes gibt, letzten Endes nur ein Bewusstsein, alles worüber wir sprechen, sind Perspektiven des Bewusstseins, dann ist es auch die logische Schlussfolgerung, wir sind der Prozess und dieser Prozess, der ist einfach.
Genau. Ich finde auch das eine, was du gerade angesprochen hast, wirklich sehr bemerkenswert und das ist auch wert, dass man da vielleicht einen Moment verharrt, nämlich, dass das Ganze eben, wie du gesagt hast, nur Perspektiven sind. Nämlich, dass es wirklich nur Sichtweisen sind auf etwas, was vollkommen ungetrennt ist und dass eigentlich eine dieser Perspektiven, dass diese Perspektiven ineinander übergehen. Weil wie wir am Anfang schon kurz gesagt haben, wenn man so eine Erfahrung des Göttlichen in der Natur hat, kann auch durchaus sein, dass es auf einmal dieses Es aufhört und das eine Erfahrung von absoluter Non-Dualität ist, die nicht unterscheidbar ist von einer tiefen Meditationserfahrung. Und das, was wir angesprochen haben, was so diese Du-Perspektive ausmacht, diese Hingabe, ja, die kann sich natürlich genauso äußern in dieser Hingabe zu diesem Werdensprozess. Ich will wirklich ein aktiver Teil dieses Werdensprozesses sein, kann eine aktive Hingabe an etwas Großes sein. Das heißt, wo diese Es-Perspektive auch zu einer Du-Perspektive werden kann, wo etwas als Gegenüber erkannt wird, dem man sich hingibt.
Genau.
Wie ich zu sehen, das eine schließt das andere nicht aus, aber trotzdem ist es sehr wertvoll, die Unterschiede sich auch genau anzusehen, weil es sind unterschiedliche Perspektiven und zu verstehen, dass es diese Unterschiede gibt, klärt sehr viel von unserem Verständnis des Absoluten. Und es erklärt auch sehr viel, warum es verschiedene Zugänge zum Absoluten gibt, warum verschiedene Traditionen, der großen Weisheitstraditionen, Schulen entwickelt haben, die hauptsächlich meditieren, andere Schulen entwickelt haben, die hauptsächlich beten, oder ganz speziell zum Beispiel die jüdische Tradition, wo es wirklich ganzen Fokus darauf gibt, das Werk Gottes zu erfüllen, also wirklich Teil dieses Schaffensprozesses, dieses Werdensprozesses zu werden, wo dieser Aspekt mehr als in anderen Traditionen ein Teil der spirituellen Tradition ist, und dann zu sehen, dass in verschiedenen Traditionen der menschlichen Geschichte, der Annäherung ans Göttliche, und sie schließen einander nicht aus.
Ich glaube, das ist ganz bemerkenswert, auch was du jetzt gerade noch herauskristallisiert hast, dass was bislang in Gegensätzen zu Kriegen und Auseinandersetzen geführt hat, jetzt durch die Errungenschaft, also der Möglichkeit, oder dass sich Bewusstsein so entwickelt hat, hier eben in der westlichen postmodernen Welt, dass wir die Fähigkeit haben, diese Multiperspektive, von der wir vorher gesprochen haben, einzunehmen, dass das wirklich die nächste Stufe für eine neue Kultur ist.
Ja. Nee, das ist auch das Spannende an diesem Integralen, es miteinander sehen zu können und es miteinander zusammenbringen zu können. Integrieren heißt das zusammenbringen können, das heißt einen Bezug dazu zu entwickeln, der all diese Perspektiven mit einschließt und zu sehen, diese Perspektiven haben alle ihre Berechtigung und erst in der Integration aller ist wirklich Gott in seiner Ganzheit anwesend.
Genau, und dann möchte ich gerne noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen, den Andrew Kuhn sehr betont, ist eben die Möglichkeit, dass wir, und das schließt an das, was du vorher beschrieben hast, wenn wir diese Erfahrung haben, einer Überwältigung durch ein Naturereignis, Und dann hier eben das auch so überfließend ist in die verschiedenen Perspektiven, dass man dann die Ehrfurcht erfährt oder eben auch auf einmal die Erfahrung der Non-Dualität in dem Ganzen hat. Was Andrew so betont, ist die Veränderung, wie wir unsere Erfahrung interpretieren, von einer ganz persönlichen, dass das jetzt ganz was Besonderes ist, meine Erfahrung, dass ich jetzt hier dieses Wunder der Natur bemerken kann, im Gegensatz dazu zu sehen, nein, selbst meine Erfahrung ist Teil dieses großen Prozesses, denn allein, dass sich Bewusstsein entwickelt hat und ich mir dessen bewusst sein kann, ist Teil dieser Entwicklungsperspektive.
Ja. Und ich glaube, das ist auch schön, das herauszuarbeiten, und das ist natürlich auch etwas, wo wirklich Endo so sein Augenmerk drauf richtet, weil es so ganz im Besonderen eine Antwort auf unsere postmoderne psychologische Beschränkung ist, wo wir alles nur in diesem psychologischen Kontext wahrnehmen, wie das eben sich auf meine Psychologie bezieht, wenn man wahrnimmt, das ist ein riesiger Prozess. Und dieser Prozess übersteigt radikal mein individuelles Sein in dieser Inkarnation, in diesen 80 Jahren, die ich hier Teil dieses Prozesses bin, in dieser Form. Und zu sehen, dass das, wovon wir sprechen, eine Dimension hat, die wirklich von einer gigantischen Größe ist, die als ein Prozess sich entfaltet und selbst meine psychologischen Zugänge dazu und selbst meine tiefsten Gespräche, die ich mit anderen Menschen über solche Themen habe, Gespräche wie dieses Telefonat vielleicht, sind Teil dieses Einen. Und dieses Eine ist eine objektive Realität, dass ich zumindest nach Auskunft der modernen Wissenschaft seit eben knapp 14 Milliarden Jahren hier entfaltet. Und das ändert den Bezug zum Absoluten sehr stark. Da werde ich einerseits ganz klein, weil dieser Prozess so bei Weitem das eben übersteigt, und andererseits sehr entscheidend, weil dieser riesige Prozess von uns abhängt, um bewusster sich weiterentwickeln zu können. Von diesem Gespräch, das wir gerade jetzt führen, hängt ab, ob dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess des Ganzen, sich auf der Ebene des Bewusstseins wirklich weiter entfalten kann, sich weiter seiner selbst bewusst werden kann. Das heißt, einerseits werde ich ganz klein, aber andererseits auch sehr zentral in der Weichenstellung, wie geht dieser Prozess weiter.
Genau, das, was wir eben gerade besprochen haben, ist eigentlich auch das, was wir haben ja wieder einen Audioclip rausgesucht von diesem Seminar, das Andrew und Ken zusammen gegeben haben. Und vielleicht ist das ja auch ein guter Moment, den einzuspielen, weil sie genau auch über diese Veränderung der Verantwortung, aber auch, dass was es bedeutet, hier zu sein, in diesem Moment als Mensch und das Potenzial dazu, dass sie das so eigentlich sehr kurz innerhalb von 5-6 Minuten hier rüberbringen.
Gut.
Dann spiele ich das mal ein.
And the when, as I begin to experience my humanity as being produced by a cosmic process that has evolved over billions and billions of years, my experience of awareness begins to expand, and instead of being contracted around this very small, very limited sense of a unique personality, I begin to see that this is my personality, my even experience of physical embodiment, all begins to become, to differing degrees, seems to become almost transparent. It all begins to start to vibrate.
Right.
It all begins to start to vibrate, and I begin to see that this is that who and what I am at every level of my being. You know, this is very familiar with, this very similar with the Mahayana notion of dependent origination, is all part of and has been produced by and is being produced by a cosmic process, and is as is at no place in the process separate from it. And so we begin to see then who we are as absolutely, literally, all the way from matter to consciousness, absolutely non-separate from the cosmos. And we say the cosmos has produced this experience that we're having, and also has produced the miraculous capacity for consciousness, for self-reflective awareness, for consciousness and cognition that we're experiencing right now. And there's a sense of awe and wonder at the kind of intelligence that could produce this extraordinary event that's happening right now, that we are, because we are from a certain point of view. If who I am is not separate from the entire event that's unfolding, I am this entire event. All right, and as I am this entire event, one begins to behold the glory, the majesty, the wonder, the miraculous, and compelling sense of what it means to be alive and to bear witness to one's own existence in this cosmic context is awesome, is truly awesome, and it is another really experience of enlightenment, because of course enlightenment of course is the experience of consciousness beyond ego, and there's consciousness is one thing, the experience of the perspective of the consciousness beyond ego is another thing. So now what happens as we awaken to this cosmocentric experience, not just perspective, but when it becomes a real experience,
right,
that the personal egoic identity almost disappears, becomes insignificant or a very small part of who and what we are, and we find ourselves experiencing now the I is being experienced as the cosmos. Of course, there's the first face of God, which is the
right.
Absolute subject, which existed prior to the whole event, which is the foundation of the whole event. But then, as this entire display has emerged, we say, well, I also am the same energy and intelligence that chose to emerge from nothing and became this entire vast display, and that is who I am. And so one of the things that's so important about this particular perspective, especially this particular time in history, is for the postmodern self particularly, it awakens a sense of not only awe and wonder, but a sense of responsibility. Because if I'm the one ultimately who created all this, if I am the creator, if I am this cosmos, this is my world, this is my cosmos, this is all me. And then instead of feeling like a victimized, a victim of a process that produced one's life experience that one didn't necessarily ask to be a part of, one realizes, well, actually, the opposite is the truth. I actually chose to be here because I chose to create all this, because there literally is no one else that exists besides me that could have chosen to take that inconceivable leap from nothing to something. So this is all me. And so why this kind of enlightenment is so important, what I call evolutionary enlightenment, is because it awakens a profound sense of responsibility for life itself and an immediate connection with the entire experience of what it means to be alive. And this brings us to a different kind of liberation. Yes.
Yeah, this is so important because the entire manifest world, the cosmos, is spirit, spirit in action.
Right.
It's how spirit comes to know itself. It's by throwing itself out and being able to see itself reflected out there. But that's what I am. That is my fundamental awareness. That is the fundamental reality that I am. Now, the traditions have known, and so I'm going to experience my oneness with spirit that is also going to include an experience of oneness with this evolving cosmos. And all the things that means, and that you beautifully elaborated. And this is what makes enlightenment in the modern and postmodern world in some ways substantially different
than
enlightenment 1,000, 2,000 years ago.
Absolutely.
When evolution itself is not understood.
Right.
And so it's still the same process occurring, and individual is still awakening, but its consciousness itself is deepened, consciousness itself is evolved, and consciousness has come to the point where evolution becomes conscious of itself. And that's a fundamental turning point, because when evolution becomes conscious of itself, then when I awaken, when I become realized as one with everything that's arising, then I realize I am fundamentally responsible for the entire evolutionary process itself. I am one with that process. And I feel that in the deepest part of my bones. And like you say, there's nobody else to blame for this because fundamentally there are no others in the sense of Brahman alone is real. Spirit alone is real and is doing this. And so being able to be in touch with this profound, evolving, manifest world in a way that you do assume responsibility for it, and that means everything from ethically to ecologically, is a really new twist in the non-dual experience of self and other being not two, of spirit and manifestation being not two, of nirvana and samsara being not two. All of a sudden, in this case, samsara is evolving, and this is...
Okay, wir sind wieder live zurück.
Ja, ich glaube, mit dem allerletzten Satz, den Ken hier angesprochen hat, Samsara is evolving, das ist, ist ja eigentlich eine ziemlich perfekte Zusammenfassung all dem,
ja,
was Sie vorher gesagt haben. Wenn man noch dazu fügt, dass, um in dieser buddhistischen Terminologie zu bleiben, durch auch gemeint ist, Samsara und Nirvana sind non-dual, nicht getrennt. Dann, wieder ganz buddhistisch gesprochen, Leere ist Form und Form ist Leere und die Form entwickelt sich. Und dann zu sehen, dass das eine Erkenntnis ist, die eben auch neu ist, weil die Erkenntnis, dass diese ganze Schöpfung, um es jetzt christlich zu benennen, in einem Werdensprozess ist, der aus dem Urknall heraus all diese Myriaden von Formen und immer bewusstere Formen entwickelt hat, dass das die Art und Weise ist, wie sich das Göttliche manifestiert, das ist diese Perspektive, die Ken die das dritte Gesicht Gottes nennt.
Ja, und dass das Kosmos nicht etwas ist, was außerhalb von eigentlich so dem Ganzen existiert, von, es ist Bewusstsein. Der Kosmos, so wie alles, was es einschließt, ist Bewusstsein selbst. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, diesen Schluss, Samsara is evolving. Weil oft separieren wir das so. Wir separieren auch die Dinge, die uns... Also jetzt im Buddhistischen ja auch diese Erfahrung, man möchte raustreten aus Samsara, um ewig in dieser Erfahrung des Non-Dualen zu sein. Aber zu sehen, dass Samsara nicht getrennt ist von dem Non-Dualen und dass der Prozess selber genauso göttlich ist, wie die Erfahrung dessen, was dem Allen zugrunde liegt. Es könnte keine größere Freiheit sein.
Genau. Nee, und da möchte ich auch noch einen Punkt dazu anmerken, und der hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, und der, glaube ich, illustriert auch, wie wichtig es ist, Gott in all seinen Gesichtern, in all diesen Dimensionen zuzulassen, und was passiert, wenn man es nicht tut. Weil so dieses Auslassen des dritten Gesichts Gottes hat natürlich auch etwas damit zu tun, sich von dieser Welt, von dieser inkarnierten Welt abzuwenden und für sie nicht Verantwortung zu übernehmen. Also auch zu sehen, es gibt kann eine Form von Spiritualität geben, die ist einfach allein Welt abgewandt und will mit dieser Welt nichts zu tun haben, sondern will einfach nur Gott in der Meditation erkennen. Und das ist ganz toll, aber zu sehen, da ist auch eine Beschränkung. Wenn ich nicht gleichzeitig zulasse, dass Gott eben auch im Manifesten sich zeigt, ja, werde ich nicht die gleiche Verantwortung für dieses Manifest übernehmen. Und gerade in Zeiten wie unserer Zeit, wo die Frage der Ökologie und auch des Überlebens dieser Schöpfung in dieser Form so wichtig ist, zeigt sich, wie wichtig es ist, das auch ernst zu nehmen, dass wir alle Aspekte brauchen, das Innen und das Außen, dass wir nicht einfach sagen können, oh, da ist diese ganz tolle Erfahrung des Göttlichen und mehr brauche ich nicht, sondern wenn ich nicht gleichzeitig sehe, da draußen ist auch Gott und ich muss Verantwortung für diese Erkenntnis übernehmen, dann fehlt was.
Genau. Und du merkst auch, in dem Moment, wo wir darüber reden, Es ist so wichtig, das einerseits von seiner Theorie her zu verstehen, wirklich zu verstehen, was ist der Unterschied dieser Perspektiven, um dann auch unsere Erfahrung entsprechend einordnen zu können, um dann diese Verantwortung übernehmen zu können. Und gleichzeitig, wenn es nur Theorie ist, ist etwas in uns nicht erwacht, nämlich die Verantwortung dafür.
Vielleicht ist es ja ein guter Zeitpunkt, jetzt auch die Diskussion aufzumachen und zu hören, was ihr, sie hier an Gedanken hier beitragen wollen, weil es ist ein wichtiger Aspekt unserer Auseinandersetzung mit einer zeitgenössischen Spiritualität, auch für diese Dimension, sich diese Dimension zu öffnen und eben dafür Verantwortung zu übernehmen.
Ja, bitte, die Leitung, die Telefonleitungen sind freigeschaltet. Wenn sich der eine oder andere gern einwählen möchte, freuen wir uns sehr.
Ja, was mich jetzt heute besonders angesprochen hat, das war dieser Unterschied, einmal zu sehen, dass wenn wir sagen, wir entdecken uns heute selbst im Kosmos als kosmischer Prozess, dass das, sagen wir mal, die Rückseite der Medaille ist, die auch dadurch gesehen wird, dass wir heute erkennen können, dass der kosmische Prozess vor 14 Milliarden Jahren angefangen hat und dass wir quasi ein Produkt dieses Prozesses sind. Aber dass diese, wenn das die Rückseite der Medaille ist, dass diese Medaille auch noch eine Vorderseite hat, die eigentlich das Ganze nur etwas anders formuliert, weil das Ganze ja im Bewusstsein heute passiert, dass wir sehen, dass das Universum sich quasi metaphorisch gesprochen in uns und durch uns auch entdeckt. Und dass quasi dadurch dieser Satz, dass wir sagen, Gott ist Schöpfung, eine ganz neue Wendung bekommt, weil in dem Moment, wo wir sagen, die Schöpfung erkennt sich in uns, werden wir quasi selbst zum Schöpfer und wir sehen diesen Schöpfungsprozess, der wird damit automatisch, sagen wir mal, im Bewusstsein zu einem Gestaltungsprozess oder zu einem Steuerungsprozess und das begründet ja diese Aufforderung oder diesen Unterschied, wenn man also, sagen wir mal, jetzt nur diese Naturmystik sieht, wo man quasi nur der Natur gegenüber steht und sich wundert und staut und quasi so eine Erhabenheit spürt, ist es aber was anderes, wenn man das quasi, diese Schöpfung jetzt als diesen Bewusstseinsprozess erlebt, weil ich erst in dem Moment merke, dass mir damit was zuwächst. Ich kann also nicht passiv da jetzt verharren und es einfach nur anstaunen und anglossen, sondern ich bin eigentlich sofort aufgefordert zu sehen, ja, wenn das ein Schöpfungsprozess ist, wo geht denn jetzt diese Schöpfung hin? Und das finde ich also eine unglaubliche Wendung, die damit diese dritte Perspektive auf diesen Prozess bekommt.
Und auch einfach zu sehen, dass um überhaupt diese Wendung machen zu können, ich es ernst nehmen muss, dass es diese Schöpfung da draußen gibt. Dass es wirklich diese manifeste Realität gibt, die sich hier bewusst wird. Weil es ist, selbst wenn wir jetzt von der Bewusstwerdung der Evolution sprechen, kann man sehr leicht sich wieder auf sich selber fixieren und sagen, okay, das passiert in mir, aber wahrzunehmen, dieser Prozess, der sich da seiner Bewusstheit, den gibt es wirklich da draußen. Das ist wirklich dieser Prozess, der eben diese vielen Milliarden Jahre sich langsam von einem rein physikalisch-chemischen Prozess über einen biologischen Prozess bis zu einem Bewusstseinsprozess zu immer höheren Formen entwickelt hat. Und den gilt es ernst zu nehmen. Und darin sehe ich auch so die entscheidende Qualität dieser Perspektive. war jemand noch, der sich hier mit einbringen wollte? War noch eine Stimme kurz zu hören?
Scheint doch nicht, doch noch ein bisschen eine Hürde zu sein, vielleicht für einige, sich einzuwählen, aber es ist wirklich für uns eine Freude, eure Stimmen zu hören. Ich möchte euch einfach nochmal ermutigen, auch das als Teil des Prozesses hier mitzusehen, denn auch das, was wir jetzt hier an diesem Telefonat wieder an Bewusstseinsentwicklung erleben, ist Teil dieses Prozesses, und aktiv an diesem Prozess teilzunehmen, ist auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
Absolut, für alle. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Einwahlnummer hier gerade nicht zur Hand. Hast du die Einwahlnummer zur Hand, Katrin, dass wir sie noch einmal auch durchsagen können? Weil natürlich diejenigen von euch, wir wissen, dass viele von euch sich jetzt einfach verständlicherweise auch über die Computer hier direkt über das Internet zuschalten.
Ja, na klar.
Die haben dann natürlich das Telefon nicht immer gleich zur Seite. Und vielleicht, bevor du die Telefonnummer sagst, dass ich auch ganz kurz noch den Modus noch einmal durchsage, weil wir auch da immer wieder dann in diese kleinen Schwierigkeiten hineinrutschen, die hier passieren können. Wenn ihr anruft, ist es immer gut, entweder das Telefon oder die Computerlautsprecher auf laut geschaltet zu haben. Also wenn ihr ins Telefon sprecht, dafür zu sorgen, dass die Computerlautsprecher entweder nicht in höher Nähe sind oder eben leise geschaltet sind, weil sonst kommt es zu einem Rückkopplungseffekt, dass man im Telefon dann die Stimme aus dem Computer noch einmal nachhört. Und da das nicht so toll ist, einfach immer darauf achten, wenn ihr euch einwählt mit dem Telefon, und das würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das zahlreich macht, dass ihr dann einfach den Computer, die Lautsprecher kurz für die Dauer auf stumm schaltet und dann für die Zeit das Gespräch per Telefon mit uns führt. Danke dafür. Und Katrin, vielleicht, wenn du die Nummer hast?
Ja, die Nummer ist 001-219-509-8 und dreimal die 2. Ich wiederhole nochmal. 001-219-509-8 und dreimal die 2. Der Zugangscode ist... Moment, da muss ich gerade noch mal schauen. So. Ist die 529500 und die Raute-Taste. 529500 und die Raute-Taste.
Schön. Und vielleicht hat ja der eine oder der andere den Schritt jetzt vom Computer zum Telefon schon gemacht. Und hören, vielleicht ist jemand in der Leitung.
Ja, hier ist wieder die Waltraud. Schönen guten Abend.
Namen Waltraud.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es von Ken Wilber ein angedachtes Ziel dieser Evolution? Wenn ich meine Verantwortung für die Gestaltung oder für diesen Bewusstseinsprozess wahrnehmen möchte, dann heißt es ja, dass ich auch was ich handle, und da muss ich eine Entscheidung treffen, und Entscheidungen treffe ich aufgrund von bestimmten Wertvorstellungen und Zielvorstellungen. Gibt es da eine Idee von Ken Wilber, oder sagte ich meine eher, dass es auf den Moment ankommt, zu gucken, was ist jetzt und wodurch bin ich herausgefordert? Oder sind wir als Menschheit oder als Gesellschaft oder als Familie herausgefordert? Aber gibt's eine Ausrichtung, eine Zielvorstellung von Seiten Ken Wilber?
Tom, bei Ken Wilber weißt du vielleicht besser. Ich kann es eher bei Andrew Cohen sagen, was die Ausrichtung ist. Und das ist auch die Erfahrung, die wir haben, indem wir einfach zurückschauen, was ist denn passiert vom Urknall zu jetzt, kann man einfach sehen, dass es sich zu immer einer höheren Komplexität mit höherer Integration und höherer Stufen der Ganzheit entwickelt hat und in dem sich das ganze System bewusster wird seiner Ganzheit gegenüber.
Ja, und Ken Wilber wird es eigentlich in dem Punkt auch genauso sehen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir jetzt hier nicht irgendwelche Ziele des Kosmos uns ausdenken, sondern einfach auch genau hinschauen und sehen, was passiert denn hier? Was ist denn, welches Ziel zeigt sich sozusagen im Kosmos? Und was man sehen kann, um das jetzt mit Ken Wilber zu sagen, dass dieser Entwicklungsprozess vor allem eine Linie hat, dass er zu immer höheren Formen der Integration, der Komplexität und der Integration führt. Das heißt, das Ganze wird immer komplexer, immer organischer und immer integrierter. Und das Ganze wird immer bewusster. Bis zu dem Punkt, und das hat ja eben auch hier in diesem kurzen Ausschnitt angesprochen, den wir hier eingespielt haben, dass sich dieser Entwicklungsprozess des Ganzen durch uns seiner selbst bewusst wird. Und ich glaube, das kann man durchaus jetzt nicht als Ziel im Sinn, da gibt es irgendwie einen Punkt ganz weit da draußen und jetzt müssen wir uns auf diesen Punkt hinzubewegen, sehen, sondern als eine offensichtliche Richtung, wie sich dieser Prozess als Ganzes hier entfaltet, nämlich, dass er immer höhere Formen der Komplexität und Integration entwickelt und zu immer höherem Bewusstsein und Selbstbewusstsein findet. Und zu sehen, dass das offensichtlich das ist, was im Universum sich ereignet. Und Endo Cohen bringt das irgendwann einmal auch auf den Punkt, in dem er sagt, wenn man das Ganze sozusagen auch im Sinn einer fast Fantasiereise, man versucht zu Ende zu denken, was kann denn das Ziel des Ganzen sein? Dann kann es das Ziel doch, das Einzige, was man sich hier wirklich vorstellen kann, und wirklich, das ist jetzt rein spekulativ gedacht, das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, dass sich einfach Gott in seiner eigenen Schöpfung ganz selbstbewusst werden möchte, so dass die ganze Schöpfung sich des Ganzen bewusst wird. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn auch ein bisschen metaphorisch gesprochen, doch etwas, was es auf den Punkt bringt, worum es hier geht. Mhm. Macht das soweit Sinn?
Ja, es ist sehr abstrakt, weil ich denke, ich treffe ja dann doch irgendwann täglich, nicht irgendwann, sondern täglich Entscheidungen. Und ob ich da das große Ganze ständig im Bewusstsein halten und haben kann. Und dann, dass dieses Bewusstsein meine Entscheidung oder mein Handeln steuert.
Davon bin ich
Äonen oder Galaxien weit entfernt.
aber es ist ein schöner Punkt, den Sie hier bringen, weil er wirklich auf eine andere Frage hinweist, nämlich wie groß ist der Kontext, aus dem ich mein Leben lebe?
Ja.
Weil das ist genau die Frage, wo es um ein authentisches spirituelles Leben wirklich geht. Bin ich in der Lage, wirklich die Konkretheit meines Alltags aus einem großen Kontext heraus zu leben? Und versuche ich nicht irgendwie den großen Kontext dessen, was sich in der spirituellen Erfahrung zeigt, in irgendeinen kleinen Kontext reinzubetten, wo ich denke, das ist mein Alltag? Und dass die Herausforderung an uns alle natürlich darin besteht, wirklich diese Kleinheit dieser Kontexte, die wir oft in unserem Alltag so zusammengebastelt haben, wo es wirklich nur um ganz kleine, so Mini-Dinge geht, aufzureißen und zu sehen, diese Konkretheit, meine konkreten Begegnungen mit den Menschen, die ich tagtäglich sehe, mit den Menschen, mit denen ich in Beziehung bin, für die ich vielleicht Verantwortung habe, wenn ich Kinder habe oder mit denen ich einfach das Leben lebt, das kann sich in einem sehr kleinen Kontext abspielen oder in einem sehr großen Kontext. Das heißt jetzt nicht, dass man permanent nur über Philosophie miteinander redet. Mhm. Aber das heißt, dass man nicht verleugnet, dass auch die Gespräche des Alltags Teile von etwas ganz Großem sind. Und ich glaube, diese Herausforderung, die ist wichtig und die ist toll.
Ja. Ich habe von einem Meditationsmeister mal gehört, dass man sich vorstellen könnte, wie, also so als Frage, wie fühlt sich zum Beispiel meine Familie als Ganzes an? Welches Bild taucht auf oder wie fühlt sich die Qualität dieses Ganzen an? Wie fühlt sich die Qualität meines Wohnortes oder der Gemeinschaft, der Stadt, bis hin zu dem, dass man dann sich einfühlt in das, was Menschheit, wie unsere Menschheit ist, so, wo man ja auch irgendjemand mal gesagt hat, wir wären ja eigentlich noch auf dem Stadium der Pubertierenden als Menschheit im Großen und Ganzen.
Das finde ich sehr gut, wenn ich ganz kurz darauf sagen kann, weil wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich auf das Gespräch führen, das wir gerade jetzt miteinander haben, ja? Ich weiß nicht, wenn Sie mir einen Namen kurz sagen.
Waltraud.
Waltraud, genau. Wenn hier Waltraud und Tom und Katrin und wir alle miteinander sprechen, ja? Mhm. Wer spricht denn hier wirklich miteinander? Einfach zu sehen, wie wir oft dazu geneigt sind, uns sehr klein zu definieren. Weil gerade auch dieses Gespräch, das wir gerade führen, natürlich führen es wir als Tom, Katrin, Waltraud, aber wir können Ausdruck von sehr was Großem sein, wenn wir es sein wollen, als Tom, Katrin, Waltraud. Ja. Und diesen Unterschied, wirklich der Ausdruck, ohne zu verleugnen, dass jeder von uns genau der oder die ist, die wir sind, ja? Aber dass wir hier ein Ausdruck von etwas sein können, das diese Kleinheit bei Weitem übersteigt. Das ist dann das ist das, was dann in der Kur ein extraordinary life nennt.
Ja. Danke.
Ja.
Ja, hallo Tom, Katrin, hallo Waltraud.
Hallo.
Andrea.
Hallo.
Hallo. Ja, ich finde es total bemerkenswert, was du gesagt hast, Tom, aus welchem Kontext also wir miteinander sprechen. Ich vergesse es auch immer wieder. Also man regrediert dann wieder an sowas Kleines, aber eigentlich ist da viel was Größeres dahinter. Reicht es dann aus, dass ich meinen Fokus auf dieses Größere lege? Weil ich hab oft das Problem, dass ich dann nicht weiß, ja, was will denn eigentlich Gott von mir?
Ich würde sagen, absolut ja. Es reicht aus, wenn wir unseren Fokus drauf geben. Nur unseren Fokus drauf geben, das kann viel mehr bedeuten, als wir im ersten Augenblick glauben. Ja? Das heißt nicht nur so intellektuell, ich bin Ausdruck von diesem Prozess als Ganzes, ich glaube, ich verstehe es, das ist es. Das kann uns noch viel, viel tiefer penetrieren. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie es uns penetriert, ist genau das, was du sagst, indem wir den Fokus drauf geben und rausfinden. Weil es ist ja, wir wollen ja auch hier nicht eine dogmatische Antwort für irgendwas finden, also was der Kosmos will, und dann finden wir 5 Dogmen, das ist das, was der Kosmos will oder was Gott will. Sondern dieses Rausfinden ist ja Teil der Aufgabe.
Mhm.
Also das, wenn wir jetzt gerade darüber reden und in einem Gespräch darüber sehen und sehen, was kann denn diese Aufgabe sein, und dann kommen wir auf solche Punkte. Da ist offensichtlich ein Prozess im Gang, dieser Riesenprozess, den Endo und Kenny ansprechen, der auch ein Prozess der Bewusstwerdung ist. Anscheinend sind wir ein Teil davon. Und wenn ich das ernst nehme, ich bin Teil eines riesigen Prozesses der Bewusstwerdung vom Bewusstsein, dann fange ich an, schon den Kontext anders zu sehen, als nur in der jeweiligen persönlichen Geschichte, in der wir uns sonst begegnen.
Ja, und um da einfach noch anzufügen, was du auch gesagt hast, Andrea, dass es schwierig ist, diesen Kontext zu halten, das ist auch Teil dieser Entwicklung und dieser Evolution. Es ist eins der schwierigsten Sachen überhaupt, diesen Kontext zu halten, weil wir einfach da, wo wir jetzt stehen, absolut in unserem persönlichen Kontext alles sehen und interpretieren. Aber es ist Teil der ganzen Bewusstseinsentwicklung selbst. Und allein das zu erkennen, dass wir da stehen und sagen, warte mal, genau das ist es, worum es geht. Das ist das, was der Prozess braucht, um sich weiter zu entfalten, ist meine Aufgabe hier auch, zu lernen, diesen größeren Kontext zu halten, den Fokus darauf zu legen.
Das stimmt. mir fällt es dann schon leicht, wenn wir in der Telefonkonferenz sind. Aber wenn ich jetzt im Alltag, tausche ich mich da mit niemandem drüber aus und halte den für mich persönlich. Und dann rutsche ich oft in diese Zweifel ab. Ja, reicht sowas wirklich aus?
Hm. Ja, es ist... Ja, Tom?
Das ist auch meines Erachtens genau diese Spannung, um die es geht, in der wir leben müssen, weil es geht ja auch nicht darum, dass wir zu jedem im Supermarkt gehen und anfangen, über die große Perspektive reden zu wollen.
Ja.
So Zeugen Jehova-mäßig. aber richtig rauszufinden, diese Spannungsverhältnisse wirklich rauszufinden, da ist eine riesige Perspektive, die wir anfangen, uns bewusst zu werden. Und da gibt es Menschen, die interessiert das, mit denen kann man sich drüber austauschen. Und da gibt es Menschen, die interessiert das überhaupt nicht. Und wie kann ich hier wirklich am evolutionärsten diese Perspektive leben, die ist Teil des Herausfindensprozesses. Und der fühlt sich nicht immer toll an, weil manchmal weiß man wirklich nicht, wie soll ich jetzt darauf reagieren. Aber das einzuüben ist meines Erachtens Teil des spirituellen Lebens. Da wirklich eine Meisterschaft zu finden, wie wir im bestmöglichen Maße diese Perspektive einfach entwickeln können. Diese Meisterschaft, ich glaube, darum geht es im spirituellen Leben, aber das ist wirklich Übung. Und ich glaube, auch dieses Gespräch, das wir gerade führen und all diese Kontexte, die wir miteinander schaffen, ist Teil dieses Einübens.
Hm. Und das stimmt nicht so. Also was mir da wieder gerade einfällt, dass ich da zu ernst bin oft, das ist dann wieder dieses Manko, also diese Ungeduld, die da kommt, und das ist ja auch wieder nicht der Sinn der Geschichte. Es darf schon ernsthaft sein, ganz klar, aber nicht zu ernst, auch das wieder spielerisch annehmen.
Ich glaube nicht so, dass es die Frage ist, zu ernst zu sein. Ich glaube eher, was du vorher angesprochen hast, Zweifel wirklich für das zu erkennen, was diesem evolutionären Prozess im Wege steht. Und dann verkrampft man sich nicht in der Ernsthaftigkeit, aber man nimmt sein höchstes Potenzial total ernst, ohne aus dem Blick zu lassen, all das, was Tom vorher auch beschrieben hat, dass es wirklich auch ein Lernprozess ist.
Ja, dem würde ich zustimmen und auch weil ich Ernsthaftigkeit einfach sehr schätze.
Mhm.
Zu sehen, es gibt einen Unterschied zwischen Ernsthaftigkeit und verkrampfter Ernsthaftigkeit.
Ja.
Man kann wirklich einfach tief, tief ernsthaft sein, ohne irgendwie verkrampft zu sein. Und es ist, glaube ich, diese Leichtigkeit, die du ansprichst, wenn du meinst, nicht zu ernst zu sein. Aber ich glaube, man kann ganz tief ernst sein, ohne seine Leichtigkeit zu verlieren, aber ohne auch wirklich sich ganz sicher zu sein, ich meine das wirklich ernst. Ich meine es wirklich, aber deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, mich zu verkrampfen. Weil gleichzeitig, und das dürfen wir nie vergessen, wovon wir sprechen, ist eine Perspektive von Freiheit.
Mhm.
Und eine Freiheit, die anwesend ist. Und diese Spannung, gleichzeitig gibt es dieses sich entwickeln wollen, aber andererseits gibt es auch diese Freiheit, die schon der Ausgangspunkt von all dem ist. Das ist ja die Tiefe der spirituellen Erfahrung. Da ist ein Widerspruch drinnen, aber ich glaube, das ist einfach ein realer Widerspruch, so wie es ist, dass beides gleichzeitig der Fall ist. Und da gebe ich dir schon recht, Verkrampftheit hat da überhaupt nichts zu suchen. Mhm. Verkrampftheit ist nur ein Ausdruck davon, dass ich die Größe dieser Perspektive nicht wirklich sehe.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal so rauskristallisierst, eben, dass diese Freiheit auch immer schon da ist.
Genau. Ja. Endocoin nennt das das Paradoxon der Erleuchtung. Alles ist perfekt, wie es ist, und alles muss sich ändern.
Ich glaube auch, dass alle, die wir hier an diesem Webcast oder am Telefon sind, wissen, dass es kein Spiel ist und gleichzeitig eben diese Leichtigkeit auch ein Teil unserer Erfahrung ist. Aber allein das überhaupt auch wertzuschätzen, dass man sich Zeit nimmt, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber liest, dass man das eigentlich ausdrücken möchte. Ich denke oft, dass wir dem nicht genug Wertschätzung geben, was es eigentlich bedeutet. Allein, dass das schon da ist.
Genau.
Ja, das ist aber oft, weil der Spiegel im Alltag auch da nicht kommt. Also für mich kann ich da nur sprechen. Mhm. Und dann verliert man genau diese Wertschätzung für sich selber.
Ja.
Jetzt, wenn du das wieder sagst, denke ich mir, genau, richtig.
Ja.
Es hat Wert.
Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, so diesen Kontext zu pflegen.
Ja.
Weil sonst, also ich würde es genauso sehen, wie du es ansprichst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass man es vergisst.
Ja, und das, was du vorher auch gesagt hast.
Ja.
Du hast vorher auch gesagt, eben, dass ich das, ich bin genau auf das dritte Gesicht nochmal gekommen, es zeigt sich ja. Also das heißt, es zeigt sich ja mit euch, mit Nieder, mit Andrew, mit Ken, mit all den Menschen, die das ja eigentlich auch zeigen. Und genau das ist es, und das auch suchen eben. Wo
genau
zeigt sich das?
Ganz genau. Das ist sehr schön und ich glaube, wir haben maximal noch Zeit vielleicht für einen Beitrag und dann ist die Stunde für heute auch schon wieder vorbei.
Ja.
Also falls jemand sich noch zuschalten möchte.
Hallo?
Ja?
Ja.
Oh, ich bin tatsächlich da. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert, ohne was vorzuwählen. Ich bin Inga und heute das erste Mal live dabei und möchte einfach meine Freude mitteilen, hier auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein, weil ich vorher bloß selbst gelesen habe und durch diesen Austausch erhält das Ganze einfach nochmal eine andere Dimension und das höhere Wir wird irgendwie spürbar und das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, vielen Dank.
Vorhin fiel das Stichwort Spiegel und dazu würde ich gerne was mit euch teilen, was eine sozusagen eine Art Erfahrung oder Übung, die mir immer hilft, einfach einen Perspektivwechsel auch im Alltag vorzunehmen und zu spüren. Und zwar ist es so, wenn ich mich länger im Spiegel betrachte, wie ich aussehe, wie ich wirke, dann stellt sich in manchen Momenten nach einer Weile das Gefühl ein, oh, ich betrachte mich auf einmal nicht mehr aus meiner eigenen Perspektive, sondern aus einer fremden Perspektive. Und dann merke ich, oh, wenn gerade nicht ich mich betrachte, sondern das Gefühl wie, es betrachtet jemand anders mich, dann muss das etwas sein, was darüber steht. Und ich in dem Moment auch das Gefühl habe, so diese Distanz zu mir selbst, zu meinem Leben, zu den Kleinigkeiten des Alltags spüren zu können, die uns in diesen ganzen kleinteiligen Entscheidungen, wie wir vorhin gehört haben, einfach so fehlt, wo als Mensch, der das nicht so geübt hat mit der spirituellen Praxis, wir häufig uns in den Dingen verlieren.
Nee, das stimmt sehr.
Für mich so entdeckt als Möglichkeit, einfach ohne das Leben komplett umstellen zu müssen, was eine schwierige Aufgabe ist, einfach wenn man erst damit beginnt, mit diesem Prozess des Erwachens, was etwas ist, was sehr für mich greifbar ist. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere, die damit etwas anfangen kann.
Nee, vielen Dank, weil einfach dieses immer wieder Einüben, eine andere Perspektive auch auf sein eigenes Leben zu finden und das, was du angesprochen hast, ist einfach so eine Übung, die durchaus einfach sinnvoll sein kann. Das macht die spirituelle Praxis aus, immer wieder eine andere Perspektive einzunehmen und nicht so diese normale Perspektive, die wir so als rein aus dem psychologisch-persönlichen Kontext auf uns selber haben. Und da hilft es einfach auch sehr stark, das, was Ken und Andrew hier in diesen drei Gesichtern Gottes ansprechen, wirklich auch zu verstehen und zu reflektieren, weil das sich darauf einzulassen, ändert schon die Sichtweise, wie man sein eigenes Leben sieht.
Und dann, also insofern bin ich dir wirklich sehr dankbar für deinen Beitrag. Genügt auch nicht nur davon zu lesen, sondern miteinander.
Ups, ich glaube, jetzt haben wir den Tom verloren. Aber.
Bin ich jetzt noch da?
Jetzt bist du wieder da.
Ah, okay, da war also eine kurze Unterbrechung. Einfach, was ich sagen wollte, diese Möglichkeit, miteinander hier in den Dialog darüber zu gehen, ist eine Form, eine andere Perspektive miteinander einzuüben. Und das ist so wichtig, weil nur daraus entwickeln wir dann auch die Stärke, ein anderes Leben zu führen.
Ja, ich möchte mich auch dem anschließen und dir auch danken für deinen Beitrag. Und einfach auch noch anzufügen an das, was du gerade sagst, Tom, dass es auch wirklich gar keine einfache Übung ist, die du beschrieben hast, sich wirklich objektiv von außen in einer anderen Perspektive zu betrachten. Und das zu tun mit der Ausrichtung, dass man sich wirklich entwickeln will, ist eine ganz wichtige Praxis.
Schön. Wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Herzlichen Dank für eure Teilnahme. Herzlichen Dank auch diejenigen, die sich jetzt über das Telefon noch zugeschaltet haben. Und wir freuen uns sehr, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sprechen.
Ja, genau. Herzlichen Dank euch allen. Viele Grüße, einen schönen Abend. Und bis nächste Woche Donnerstag wieder, wie gehabt, 20 Uhr.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.